Grüner Einwurf, der Podcast über Nachhaltigkeit im Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Grüner Einwurf. Heute sprechen wir unter anderem um das Thema finanzielle Nachhaltigkeit, einerseits im deutschen Fußball, aber auch den internationalen Fußball. Denn wo geht die Reise hin in den nächsten Jahren? Das muss man schon besprechen. Und das mache ich zusammen mit Benny Hoffmann, Investigativjournalist vom renommierten Kicker. Erstmal hallo, Benny, grüß dich.
Hallo Daniel, danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Freut mich sehr, von dir heute zu hören. Erstmal ganz kurz für die HörerInnen, Benny, wie lange bist du denn beim Kicker und ja, was macht dich generell als Journalist einfach aus?
Ich habe am 1. Oktober diesen Jahres mein 10-jähriges Jubiläum beim Kicker gefeiert. Also ich bin jetzt etwas mehr als ein volles Jahrzehnt da. Was mich als Journalist ausmacht, schwer zu sagen. Ich glaube ein Stück weit Hartnäckigkeit, weil ich mich auch in komplizierte Themen reinfuchse, die nicht immer so angenehm sind, auch für die handelnden Personen, über die ich dann schreibe, mit denen ich dann im Vorfeld natürlich auch sprechen muss. Und das ist dann schon meine Herangehensweise, glaube ich. Ich habe beim Kicker angefangen als, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normaler Vereinsreporter, war da stark für Mainz 05 zuständig, aber auch den einen oder anderen Verein im Rhein-Main-Gebiet, Eintracht Frankfurt ein bisschen gemacht, Darmstadt 98, auch ein bisschen Freiburg. So, und habe mich dann aber nach und nach stärker in die Bereiche Sportpolitik, Finanzen, ja, Investigatives, du hast es schon gesagt, reingetastet. Und da fühle ich mich jetzt eigentlich ganz wohl.
Ja, ich verfolge das auch immer wieder, deine Recherchen, folge dir da auf LinkedIn und denke mir immer, coole Sachen, die du da auf jeden Fall auch anregst, weil es einem auch immer wieder, deswegen habe ich mich auch dem Thema mal gewidmet. Ich habe auf meinem Insta-Account gefragt, was wünschen sich die Leute für Themen und hatte halt da auch diesen Vorschlag, sich auch mal, wie gesagt, dieser Podcast dreht sich eigentlich um Nachhaltigkeit im Fußball. Und wenn man diese Dreifaltigkeit ja betrachtet, das Ökonomische zählt ja dann dazu zum Ökologischen und zum Sozialen. Deswegen halt einfach mal der Blick auf finanzielle Nachhaltigkeit jetzt in dieser Folge. Steigen wir mal allgemein ein. Wenn man jetzt auf Fußball und finanzielle Nachhaltigkeit blicken, kannst du ja auch sowohl Deutschland als auch international sagen. Wie blickst du auf das Thema jetzt allgemein nach deinen ganzen Recherchen?
Ein Stück weit ernüchtert, weil sich eigentlich immer wieder bewahrheitet, dass im Rennen um den sportlichen Erfolg und dann letztlich im Rennen um die Stars auf dem Transfermarkt, die ja nun in aller Regel den sportlichen Erfolg begünstigen, das Thema finanzielle Nachhaltigkeit oft, nicht immer, aber sehr, sehr oft ausgeblendet wird. Man sieht es ganz gut an zwei Faktoren. Der eine Faktor ist für mich gewesen die Corona-Pandemie, als ja der Spielbetrieb im Fußball und auch in allen anderen Sportarten ja zum Erliegen kam und der Fußball oder in dem Fall dann die Fußball-Bundesliga ja als erste Profiliga der Welt, glaube ich, den Spielbetrieb wieder aufnehmen konnte, natürlich ohne Zuschauer, aber eben zumindest so, dass die Medienanstalten, die den ganzen Betrieb hauptsächlich finanzieren, also nahezu jeder Verein lebt eigentlich am stärksten von den Medienrechteeinnahmen, so dass diese Gelder zumindest gesichert waren. Und das lag jetzt nicht irgendwie an reinem Goodwill der Politik, es lag schon auch daran, dass die Deutsche Fußballliga da wirklich sehr, sehr viel unternommen hat im Zusammenspiel mit den Vereinen. Die haben ein wirklich gutes Hygienekonzept gemacht. So waren da Vorreiter, glaube ich, auch weltweit, so eine Art Role Model. Das war auch wirklich gut. Das war dann auch nicht unverdient, finde ich, dass sie wieder anfangen durften. Aber es wurde halt auch viel erzählt während der Corona-Pandemie von der großen Demut. Also da wurden ja Fans, Dauerkarteninhaber darum gebeten, ihre Dauerkarten doch bitte nicht zurückzugeben und das Geld für die entgangenen Spiele, sie durften ja nicht mehr zu den Spielen, zurückzuverlangen, weil das die Vereine vor finanzielle Probleme gestellt hätte. Und man versprach dann großmütig, ja, die Zeiten des finanziellen Wahnsinns sind vorbei und es wird nicht mehr so viel in Gehälter und in Berater gesteckt. Und vielleicht mag das langfristig so sein. Mittelfristig konnte man aber durchaus feststellen, dass die Beraterprovisionen relativ schnell wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht haben, dass die Gehälter relativ schnell wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht und mittlerweile sogar pulverisiert haben. Bei den Beraterprovisionen ist es übrigens genauso. Kurzum, ich glaube nicht, dass der Fußball als Gesamtheit irgendwas gelernt hat zum Thema finanzielle Nachhaltigkeit aus der Corona-Pandemie. Es mag für den einen oder anderen Verein nicht gelten. Da, glaube ich, sind schon Sicherungsmechanismen eingebaut worden. Aber insgesamt war diese Story von der großen Demut erstunken und erlogen, muss man aus heutiger Sicht so sagen. Das zweite Beispiel zur finanziellen Nachhaltigkeit ist für mich Hertha BSC Berlin, wo ja ein Finanzinvestor kurz vor der Pandemie kam, Lars Windhorst, wir erinnern uns alle, hochinteressant. Da wurden knapp 400 Millionen Euro reingeschossen in den Verein und also wirklich sehenden Auges verbrannt, finde ich. Also man hat von Anfang an eigentlich gesehen, dass dieser Mensch keine Ahnung vom Geschäft Profifußball hat, dass er aber erwartbarerweise, weil wir das Kapital gibt, der hat auch das gute Recht dazu, dass er erwartbarerweise mitreden möchte. Er hat dann ja Abgesandte in seinen Aufsichtsrat oder in den Aufsichtsrat der Kapitalgesellschaft, der hat da geschickt, von denen man jetzt aber auch weiß, dass die jetzt vielleicht beim Thema nachhaltiges Wirtschaften, also wie setze ich Geld für Personal im Fußball möglichst zielorientiert ein, dass die dann nachweislich eher wenig Erfahrung haben. Also ich erinnere mich an Jürgen Klinsmann, der ja dann auch zeitweise Trainer war bei Hertha BSC. Der hat vor der WM 2006 einen wirklich tollen Job gemacht beim DFB. Das muss man wirklich sagen. Er hat diesen völlig verkrusteten Verband aus seinem Winterschlaf gelöst und hat das ganz toll gemacht. Und er hat auch später beim US-Nationalverband wirklich einen guten Job gemacht, finde ich. Südkorea lief jetzt nicht ganz so gut. Aber beim Verband zu arbeiten, ist immer noch was anderes, als bei einem Club zu arbeiten. Beim Verband musst du zumindest, wenn du rein für Sportliche zuständig bist, und das war er, musst du nicht unbedingt auf die Finanzen schauen. Bei einem Club ist es schon was anderes. Da hast du klare Budgets. Und da hat er meines Erachtens keine oder kaum Erfahrungswerte gehabt. Bis auf das nicht mal ganze Jahr beim FC Bayern, dass er dann auch ziemlich gefloppt ist. Ich meine, der andere Abgesandte im Aufsichtsrat war Jens Lehmann. Ich glaube, da haben die diversen Dinge, die in den letzten 18 bis 24 Monaten vorgefallen sind und dann auch ja medial ausgebreitet wurden, die haben eigentlich alles zu dieser Person gesagt. Ich finde es immer lustig, dass er immer noch von vielen Medien gefragt wird und offenbar ein gefragter Interviewgast ist. Vielleicht liegt es auch an der Steile oder an der Steilheit seiner Thesen manchmal. Es war jetzt auch kein Glanzstück. Und dann wurde eben sehenden Auges wirklich hier Geld in den Kader gepumpt für durchschnittliche Fußballspieler. Also schönes Beispiel ist Santiago Ascacibar, den man aus Stuttgart geholt hat. Das ist ein reiner, also das ist ein ganz netter Junge. Ich habe selbst mal ein Interview mit dem geführt. Ich möchte gar nicht zu negativ über ihn sprechen, weil wirklich ganz feiner Kerl, der auf dem Platz allerdings ein richtiger Drecksack sein kann. Das hat er auch schon unter Beweis gestellt. Leider auch mal, glaube ich, unrühmlich. Da hat er, glaube ich, Kai Havertz angespuckt von Bayer Leverkusen, wurde dann relativ lange gesperrt. Aber sonst wirklich ein angenehmer Zeitgenosse. Aber ein Spieler, der halt limitiert ist, fast ausschließlich aufs Zerstören. Und für den hat man, wenn ich mich recht entsinne, eine relativ hohe einstellige Millionensumme investiert. Vielleicht war es sogar eine zweistellige mit dem, was an Nebengeräuschen noch geflossen ist. Beraterprovisionen, das kann ich nicht, vermag ich nicht zu beurteilen. Also es war relativ so, und das ist für mich so ein Beispiel. Für den durchschnittlichen Bundesligaspieler hat man da viel Geld bezahlt, gemäß dem Motto, die Flut hebt alle Boote, weil alle wussten ja, Hertha BSC hat jetzt viel Geld und haben dann gesagt, ja, ihr wollt unseren Spieler, ihr habt ja viel Geld, Tenor, Windhorst, die haben ja reingeschossen. Normal sogar nicht Tenor, sondern die Pile BB, das ist die Gesellschaft, über die das Investment lief, das ist eine holländische Gesellschaft. PEIL, also wer es mal googeln will, ist ein interessantes Firmenkonstrukt. Und man hätte dann seitens der Hertha Verhandelnden halt einfach sagen müssen, okay, ja, wir mögen jetzt viel Geld haben, aber wir sind trotzdem nicht bereit, irgendwelche Mondsummen für Durchschnittsprofis auszugeben. Sie waren aber offenbar, Entschuldigung, bereit dazu. Ja, und die jetzigen handelnden Personen dort müssen die Suppe letztlich auslöffeln. Und man sieht ja, was das für ein Rattenschwanz nach sich zieht. Also man brauchte irgendwann jemanden, der Windthorst ablöst, weil klar war, es geht mit Windthorst nicht weiter. So, und dann sucht man und schaut sich auf dem Markt um und findet offenbar in 777 ein Konsortium, ein Konglomerat, das ja schon mehrere Clubs in Europa und auch in Brasilien besitzt, das bereit ist, eine Summe X für die Anteile von Windthorst zu bezahlen, plus noch ein bisschen was für die Liquidität bei Hertha reinzugeben. Und das war sehr notwendig. Man sieht das jetzt auch anhand der Finanzkennzahlen, die bei Hertha immer mal wieder publiziert werden müssen. Da gibt es eine Transparenzpflicht als KGaA. Also die haben zum Beispiel letztes Jahr im Winter zum 31.12.2023, der Stichtag, der für die Lizenzierung entscheidend ist. Und da sollte man nicht unbedingt negatives Eigenkapital haben, sonst drohen mittelfristig Strafen durch die deutsche Fußballliga. Das kann dann von finanziellen Sanktionen reichen bis hin zu Punktabzügen. Und wir alle sehen, wie eng die zweite Liga ist. Da tun zwei Punkte vielleicht schon mal ziemlich weh. So, und letztes Jahr zum 31.12.2023 war es eben so, dass Hertha eigentlich ein negatives Eigenkapital ausgewiesen hätte und aus einem mit 777 abgestimmten Fonds ist dann aber Geld geflossen, um das Eigenkapital auf Null zu stellen. Ja. So, das ist ja erstmal eine schlaue Sache und da muss man jetzt erstmal 777 auch nicht dafür geißeln und die jetzigen Hertha-Verantwortlichen nicht, das war intelligent. Die Frage ist, wäre 777 jetzt im Winter nochmal in der Lage, diese Vorlösung zu bedienen? Für den Fall, dass Hertha ein negatives Eigenkapital hätte. Und viele spricht dafür, dass es womöglich so kommt, dass sie ein negatives Eigenkapital zum Stichtag haben. Und nach allem, was man halt liest über 777, könnte das sehr, sehr schwierig werden. Also das heißt, man hat sich eigentlich von dem einen unseriösen Genossen Windthorst, Tenor, zum nächsten Konglomerat bewegen müssen, weil man brauchte jemanden, das jetzt mittlerweile auch nicht mehr den besten Leumund hat. Und es gab schon damals, als 777 eingestiegen ist bei Hertha, eben Medienberichte, da muss man die Kollegen von Josima aus Norwegen hervorheben, die haben da anscheinend extremst gute Quellen, die da immer wieder darüber berichten. Da gab es eben schon Medienberichte, dass bei 777 eben auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Also, dass es da auch massive Probleme gibt. So, und was ich damit sagen will, um wieder zu unserem Ursprungsthema finanzielle Nachhaltigkeit zu kommen, man hat eigentlich den Teufel mit dem Belzebub getauscht, weil man aber musste. Also ich glaube, dass es viele Alternativen gegeben hätte zu 777 und es musste jemand her, der frisches Geld reinschießt.
Ja, und so geht's halt auch vielen Vereinen. Aber Hertha ist das Paradebeispiel, wie man halt, wie du halt richtig sagst, diese brenzliche Lage und der Windthorst, du hast viel ausgegeben und dann mit 777 halt so ein Partner, der, ja, ich werde die Quellen auch in die Shownotes dann reinpacken, damit es für die Hörerin auch transparent ist, weil es ist mit 777 echt eine wilde Geschichte. Die haben ja auch dann für Schlagzeilen gesorgt. Bei Lüttich war es und auch bei Everton wurden sie ja auch einsteigen wollten. Es war alles nicht ganz wirklich so toll. Und es wird für die Hertha, ja, die sportlichen Verantwortlichen können dann nur leid tun, weil du halt diesen Scherbenhaufen, der da hinterlassen wurde, halt aufräumen müsst. Aber so geht es ja leider vielen Traditionsclubs, dass es halt finanzielle Probleme gibt. Ich denke da nur an Schalke 04, auch wenn jetzt da kein Investor dahinter war, aber auch als da etliche Millionen weggebrochen sind, hatten die natürlich auch massive Probleme. Weiß nicht, auch ein Beispiel dafür ist für mich immer 1860 München, wo die Konstellation ja mit Ismaik auch nicht mehr das Einfachste ist. Aber ja, lass uns mal noch zu einem Verein kommen, wo es vielleicht finanziell jetzt gerade nicht so schlimm ist, sag ich mal, also finanziell eigentlich gar nicht, aber es einen Konflikt auf jeden Fall gibt. Wir haben jetzt gestern, also wir zeichnen heute am 12. November auf, gestern die Entlassung von Pellegrino Matarazzo, auch aus sportlichen Gründen natürlich. Aber das habt ihr ja auch im Kicker Daily Podcast, den ich heute Morgen noch gehört habe, schon erwähnt, dass es quasi auch nicht nur sportliche Gründe, sondern auch die Rückendeckung generell hat ja hinter Pellegrino Matarazzo gefehlt, seitdem Alexander Rosen geschasst wurde im Sommer und auch Pirmin Schwegler weg ist und einige andere Personen bei Hoffenheim, die dann in diesem, ja, ich würde es mal Machtkampf nennen, mit Dietmar Hopp und seinen Gefolgsleuten verschwunden ist. Also es hat, du hast da sehr viel in dem Bereich recherchiert. Ein kurzer Rückblick noch, dann kommt die Frage. 2023, habe ich mir rausgesucht, hat Hopp noch gesagt, Hoffenheim, oder beziehungsweise generell hat man gesagt, Hoffenheim kehrt jetzt in diesen Kreis zurück von diesen 50+1 Clubs. Und Dietmar Hopp hat damals gesagt, ich bin erleichtert, dass nun alle Voraussetzungen erfüllt und die Änderungen vollzogen worden sind. Damit ist ein Kapitel der TSG-Historie beendet, die dem Club und mir überwiegend Misstrauen und Anfeindungen eingebracht haben. Ich weiß, dass die 50+1 Regelung, die ich immer befürwortet und in deren Sinn ich stets gehandelt habe, ein hohes Gut im deutschen Fußball darstellt. Das hat Dietmar Hopp 2023 gesagt. Und ich finde es auch nochmal bemerkenswert, das muss man auch nochmal erwähnen, weil du ja vorhin die Corona-Pandemie erwähnt hast. Ich musste immer dran denken, kurz vor der Pandemie war ja diese ganze Hopp-Geschichte, diese Schmähkampagnen, wo dann Karl-Heinz Rummenigge und Dietmar Hopp zusammen aufs Feld gegangen sind, damit das mal beendet ist, in Anführungszeichen. Das hat man ja dann alles irgendwie vergessen, was da ja auch passiert ist. Also klar, es ist alles unschön auch für Dietmar Hopp, aber wie viel, ja, da war halt Dietmar Hopp gerade der, ja, die unbeliebteste Person von den deutschen Ultraszenen halt. Also diese ganze Debatte hat man da irgendwie auch ja entweder ruhen lassen oder auch teilweise vergessen. Und um zur Frage zu kommen, du hast in dem Bereich auch viel recherchiert, auch im Zusammenhang zwischen Dietmar Hopp und dieser Berateragentur von Roger Wittmann. Auch mit im Hintergrund diesen Recherchen, wie blickst du auf diesen Machtkonflikt? Du kannst auch erstmal einordnen, also da ist im Sommer viel passiert. Genau, also wie blickst du jetzt auf diesen Machtkampf, der nicht nur aufs Sportliche, sondern einfach auf diesen gesamten Verein Auswirkungen hat? Das zeigt ja auch, wie gesagt, nochmal zur Berücksichtigung, Hoffenheim geht es nicht wirklich um finanzielle Nachhaltigkeit, weil die da, glaube ich, recht gut dastehen. Aber es ist schon, hat auch schon in diesem Bereich damit zu tun, dass es da Unruhe einfach generell gibt.
Naja, ist doch alles wunderbar. Ist jetzt ein 50+1 Club wieder. Und ja, nein, also natürlich Quatsch. Du hast ja Dietmar Hopp in dieser Pressemitteilung zur Rückgabe des 50+1 Sonderstatus gerade schon zitiert. Du hast einen ganz entscheidenden Satz nicht gesagt. Er wird darin zitiert mit dem Satz, mir ging es nie um Macht. Und das ist natürlich eine sehr steile These. Ich würde genau die Antithese vertreten, es ging vor allem um Einfluss und Macht. Und es ist jetzt ganz neutral und objektiv betrachtet, wie auch schon, wie ich es vorhin bei Windhorst und Hertha und dem Thema Einfluss gesagt habe, ich finde das erstmal nachvollziehbar, dass eine Person, die viel Geld gibt, in den Fußballclub, in Unternehmen, keine Ahnung, dass die dann auch mitsprechen möchte. Weil sie bezahlt den ganzen Laden. Also wir alle wissen, dass es gäbe in Sinsheim sicherlich kein Stadion ohne Dietmar Hopp, es gäbe in Zuzenhausen kein Trainingsgelände, es gäbe kein Bundesliga-Fußball in der Region, Mann, in der Rhein-Neckar-Region, sagen wir es mal so. Das ist mal ein Fakt. Und natürlich hat sich Hopp oder ist Hopp eine Zielscheibe der Ultras, von vielen Clubs, und es ist auch nicht immer fair und es ist sicherlich nicht schön, da die Schmähgesänge immer wieder erdulden zu müssen. Das macht, glaube ich, was mit einer Person. Das müssen wir jetzt einfach mal, finde ich, auch festhalten und feststellen, dass das nicht schön ist, dass man aber natürlich sich zumindest angreifbar macht. Ich finde, auf dem Niveau sollte es nicht ablaufen, weil das ist sehr unschön und das ist eigentlich unter der Gürtellinie, wie es abläuft. Aber dass man sich natürlich angreifbar macht bei anderen Fans, wenn man einen, das ist ja kein Retortenclub, weil der Club ist ja 1899 gegründet, aber auf dem Niveau ist es sicherlich ein Retortenclub. Also wenn man einen Club irgendwie so in die Landschaft verpflanzt, weil es gibt nun mal in der ersten und zweiten Liga nur eine begrenzte Anzahl an Vereine, die da spielen können. Aktuell sind es 2x18, 36. So. Das heißt, es ist für einen anderen Traditionsclub ein Platz weniger da. Nehmen wir mal Waldhof Mannheim. Das ist einfach nur so, die ja in der dritten Liga spielen. So. So, dass es dann zu Reibungen, Konflikten kommt, ist für mich erstmal logisch. Nochmal, es muss nicht auf diesem unter der Gürtellinie-Niveau ablaufen, wie es eben abgelaufen ist. Das ist unschön. Das wird ihm, glaube ich, nicht gerecht. Und jetzt kommen wir mal auf ein völlig, oder gehen wir mal auf diesen Machtkampf ein. Wir müssen mal ein paar Monate, also als Hopp die Ausnahme, den Sonderstatus zurückgegeben hat, als er das angekündigt hat, das war im Sommer 2023, wir müssen ein paar Wochen zurückgehen, da wurde relativ überraschend der Geschäftsführer Frank Briel, der ist für die Finanzen zuständig, ist jetzt nicht so vielen Leuten bekannt, weil normalerweise sind immer die sportlich Verantwortlichen ganz vorne dran. Frank Briel hat formal in der Geschäftsführung auch den Sport mitverantwortet, aber das Gesicht natürlich des Sports war Alexander Rosen. So, Frank Briel wurde abberufen als Geschäftsführer Finanzen. Heute weiß man, weil die Gesellschafterbeschlüsse mittlerweile publiziert sind, dass das eine einsame Entscheidung des Geldgebers Dietmar Hopp war. Der damalige Vereinsvorsitzende, Christian Baumgärtner, war dagegen. Ja, also das ist in dem Gesellschafterbeschluss ganz eindeutig hinterlegt. Damals hatte er bei Dietmar Hopp noch die 50+1 Sondergenehmigung. Das heißt, er konnte diese Entscheidung gegen den e.V. durchwinken, durchdrücken. So, und daraufhin, Fun Fact übrigens, ich glaube, in der damaligen Pressemitteilung wurde Frank Brühl dahingehend zitiert, dass er jetzt mal noch was anderes machen will und so im Leben. Wir haben jetzt ein paar Monate vergangen, ein bisschen mehr als ein Jahr ist vergangen und Frank Brühl ist wieder eingestiegen als Finanzgeschäftsführer bei der TSG Oppmann. Das ist ziemlich lustig. Aber gut, so, was ist dann passiert? In den folgenden Monaten hat sich in der TSG-Geschäftsführung, Alexander Rosen wurde auch damals in der Folge zum Sportgeschäftsführer, er war bis dahin nur Direktor Profifußball, nannte sich das, wurde er befördert. In der Geschäftsführung ist so ein bisschen Streit entbrannt. Das hatte auch mit dem damaligen NLZ-Chef Jens Wasiewski zu tun, der, sagen wir es mal so, Nachwuchskräfte, die die Agentur Rogon, die von Roger Wittmann zur TSG gebracht hat, nicht unbedingt bevorzugt gehandelt hat, was dann wiederum für Ärger bei Rogon sorgte. Und Roger Wittmann hat nun mal einen direkten Zugang zu Dietmar Hopp, die beiden sind befreundet. Das kann man so sagen, weil Dietmar Hopp das selbst gesagt hat, er hat ihn selbst mal als Freund bezeichnet. Also das war eigentlich über Monate hinweg ein Pulverfass, das dann im Prinzip explodiert ist mit der Entlassung oder mit der Abberufung Alexander Rosens mitten im Trainingslager im Juli 2024, wo dann auch klar war, okay, die weiteren beiden Geschäftsführer hören zum 31.10. auf und der kurz zuvor installierte Vorsitzende der Geschäftsführung, Dr. Markus Schütz, ein Sportrechtler aus Karlsruhe, der aber der TSG schon lange verbunden ist, auch als Auftragnehmer übrigens, und ist Kanzlei als Auftragnehmerin, der wird jetzt der neue starke Mann. So, und da frage ich mich, und Frank Kramer soll, der damalige NLZ-Chef, ja, Jens Wasiewski dann beerbt, das ist alles ein bisschen schwierig, man müsste sich so eine Mindmap aufmalen, der sollte dann die Transferperiode gestalten, wo alle sagen, ja gut, Frank Kramer ist bekannt als Trainer, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass er jetzt schon viele Verträge ausgehandelt hat, wo als Manager, Sportdirektor, Sportvorstand, was auch immer. Da würde mich mal interessieren, wer diese Transferperiode wirklich inhaltlich gestaltet hat bei der TSG, weil es ging ja dann, nachdem unter Rosen keine Neuverpflichtungen zustande gekommen sind, auch das hat natürlich Gründe, weil man sich da auferlegt hat, erst Einnahmen generieren, dann Ausgaben generieren, um sich eben unabhängiger von diesen externen Millionen zu machen. Durch Dietmar Hopp. Das wurde ja dann kassiert und dann war plötzlich Geld da. Also man hat ja ungefähr 60 Millionen Euro investiert in den Kader. Ich möchte gar nicht wissen, was da noch an Gehältern und Beraterprovisionen geflossen ist. Vor allem an welche Beratungsagenturen das geflossen ist. Beziehungsweise ich möchte schon wissen. Aber das wird man mir nicht sagen. Und man hat aber nur etwa gute 30 eingenommen mit Maxi Bayer und Julian Justwan. Bayer zu Borussia Dortmund und Justwan zum ersten FC Nürnberg. Und wenn man die 1 und 1 zusammenzählt, dann könnte man darauf kommen, dass es da vielleicht eine gewisse externe Beratung gab in dieser Sommertransferperiode. Zumindest ist das auch das, was man so hört, wenn man sich in der Bundesliga umhört. Und da schrillen bei mir halt schon wieder die Alarmglocken, weil ein externer Berater, ob der jetzt immer nur das langfristige, und es geht jetzt nicht um kurzfristigen Erfolg, es geht um langfristigen Erfolg, der jetzt immer das langfristige Wohl des Clubs im Sinne ausschließlich, weiß ich jetzt gar nicht so. So, und im Prinzip war, um zum Ursprung deiner Frage zurückzukommen, Pellegrino Matarazzo war mit der Entlassung von Alex Rosen oder mit der Abberufung von Alex Rosen ein Dead Man Walking. So, und ich verstehe jetzt auch ehrlich gesagt, ich kann natürlich nachvollziehen, dass die sportliche Situation kompliziert ist und dass man mit der Punktausbeute unzufrieden ist. Aber der neue Sportgeschäftsführer Andreas Schicker hat gesagt, als er kam vor etwa 4 Wochen, dass Matarazzo ja bisher gute Arbeit geliefert hat und man sich das ja aber jetzt sehr weiterhin genau anschauen werde. So, was ist jetzt passiert? Wir hatten jetzt den wohl intensivsten Block dieser Saison. Das gilt für alle Mannschaften, die international spielen. Wir hatten 7 Spiele, glaube ich, komprimiert in 3,5 Wochen. Da kannst du inhaltlich als Trainer im Prinzip nichts machen. Du musst irgendwie schauen, dass du mit einer vernünftigen Belastungssteuerung einer halbwegs fitten Mannschaft vernünftig durch diese Phase kommst. Also das ist ein Phänomen, das hat gerade auch der VfB Stuttgart, der diese Mehrfachbelastung nicht permanent gewohnt ist. Die meisten Spieler spielen zum ersten Mal international. Die TSG war diese Mehrfachbelastung mal vor ein paar Jahren gewohnt. Da haben sie eigentlich 3-4 Mal in Folge international gespielt. Ich glaube 3-mal in Folge, 4-mal in Folge. Oder 4-mal in relativ kurzer Zeit aufeinanderfolgend. So, aber aus dem Kader sind jetzt auch nicht mehr so viele Spieler übrig. Und das sind per se jetzt keine Spieler, die diese Mehrfachbelastung gewohnt sind. Plus dem Trainer fehlt halt einfach Trainingszeit, um Dinge einzustudieren. Nachdem er einen Kader bekommen hat, der extrem spät fertig wurde. Also auch da fehlte ihm ja schon Trainingszeit. Nachdem man im Trainingslager irgendwie ja dann auch nicht komplett störungsfrei arbeiten konnte, weil da gab es ja direkt am 3. Tag den großen Knall mit der Rosenabberufung. Oder am 2. Tag. Das jetzt allein dem Trainer anzulasten, der irgendwie im Vorjahr noch einen Erfolg zu verantworten hatte, nämlich die Qualifikation für Europa. Und nochmal ein Jahr davor, nach einem sehr holprigen Start, das gehört auch zur Wahrheit, es geschafft hat, die TSG relativ schnell vor dem Abstieg zu bewahren. Boah. Ja. Aber scheinbar ist man jetzt nach den 4 Wochen zu dem Schluss gekommen. Fand es auch interessant, dass man gesagt hat, nach dem Spiel in Augsburg am Sonntag müsse man jetzt mal tiefer in die Analyse gehen. Also das Spiel war zu Ende. 15:30 wurde es angepfiffen, oder?
Ja.
17:30, also dürfen wir davon ausgehen, die Worte wurden gegen 18 Uhr gesprochen. Und ich meine, schon am Montagmorgen meldeten erste Medien darunter wir, dass die Zeit von Matarazzo vorbei ist. Das war eine kurze Analyse.
Ja, definitiv.
Aber gut.
Ja, das ist das, was ich halt meine. Also, wie du halt richtig betonst, einerseits die sportliche Gründe gibt es natürlich auf jeden Fall für die Matarazzo-Abberufung, aber dein Bild ist da, glaube ich, richtig. Also im Endeffekt hat er halt keine Zeit mehr gehabt, nicht mehr viel Kredit gehabt nach der Entlassung von Rosen. Und was man ja auch dazu betonen muss, also diese Transferperiode hast du richtig genannt, das ist echt eine komische Periode. Vor allem, man hat ja der Kramer oder generell hat man sich ja anscheinend nicht leicht getan, noch einen Innenverteidiger zu finden. Also einerseits hat man natürlich auch Altlasten, die witzigerweise auch bei Rogon unter Vertrag sind oder von Rogon beraten werden, die Attila Scholloy oder auch der Nsoki, wobei ich glaube, der mittlerweile die Berateragentur gewechselt hat, aber 2 sehr teure Transfers, die beide über Rogon kamen. Und dann kam jetzt am Deadline Day oder kurz vorm Deadline Day noch dieser Arthur Chavez, der hat auch gegen Augsburg gespielt, der hat jetzt nicht schlecht gespielt oder so, das Spiel gesehen, aber der hat einen Marktwert von 1,2 Millionen und kommt am Deadline Day für 6 Millionen. Und das Pikante ist ja, da können wir ja auch nochmal drauf eingehen, der kam ja von diesem Academico Vizio, das ist ein portugiesischer Zweitligist. Also jetzt könnten viele sagen, ja, geiles Scouting TSG Hoffenheim, dass du auf einen Brasilianer kommst, der in der portugiesischen zweiten Liga spielt und ein mega starker Innenverteidiger ist.
Ja gut, bei Academico Visio spielen ja ein paar Rogon-Spieler und ich sag mal so, das ist ja eigentlich auch, da kannst du mehr dazu sagen, wie, da reden wir auch später darüber, dass es auch viele Clubs gibt und früher auch gab, die so ein bisschen beratergesteuert sind und es ist ja bei Academico Visio zumindest auffällig, dass da viele Spieler unter Vertrag sind, die auch bei Rogon unter Vertrag sind, die eben deutscher Herkunft sind und dann einfach nach Portugal in die zweite Liga gehen. Also es, wie gesagt, das ist dann schon...
Es ist ja im Prinzip auch bekannt und auch schon mehrfach geschrieben worden. Also Dietmar Hopp hat ja über die Hobra, das ist eine Firma, die Mehrheit an Academico de Viseu übernommen. Ich meine, im Sommer 2021 war das, eben kurz nachdem er auch einen Club in Brasilien, in der Küstenstadt, wunderschöne Küstenstadt, toller Strand, Balneário de Camboriú, übernommen hat, den Barra Football Clube. Und ich glaube, bei dem müssen wir da anfangen, wenn wir das Thema erläutern wollen. Dieser Barra Football Clube wurde 2013 gegründet. Im Wikipedia-Eintrag steht von Geschäftsmännern. Das ist sehr, sehr schön. Es gibt einen englischsprachigen Wikipedia-Eintrag. Diese Geschäftsmänner haben alle etwas gemeinsam. Sie halten entweder Firmen oder sind angestellt in Firmen, die eine Verbindung zur Spielerberatungsagentur Rogon haben. Also so Zufall, dann so sieben Jahre später kauft eben Dietmar Hopp diesen Club. Mittlerweile ist es ja auch, haben sie sich ja auch offiziell dazu bekannt. Damit hat die TSG Hoffenheim sehr, sehr lange große Schwierigkeiten gehabt. Ich erinnere mich an, nachdem ich das im April 2021 habe ich das rausbekommen und ich habe dann eine große Geschichte dazu gemacht und ich habe eine Presseanfrage geschickt, so, was steckt denn hinter dem Investment und so weiter und so fort. Und sie haben gar nicht geantwortet. Also ich weiß aber, dass es intern, dass dann die Alarmglocken losgeschlagen sind. So, und dann hat man eben wenige Monate später diesen Zweitligist in Portugal sich geholt, auch über die Hobra. Und es macht ja total Sinn. Jetzt mal völlig wertfrei betrachtet. Ich habe einen Club in Brasilien. Brasilien ist nach wie vor der größte Talentepool im Fußball dieser Erde. Das ist einfach so. So, und dann holst du dir einen Standort in Portugal in der zweiten Liga, die ganz okayes Niveau hat. Der Vorteil ist natürlich, Portugal ist erstmal ein bisschen wärmer als in Deutschland. Also das heißt, ne? Und B, man spricht Portugiesisch und das ist dem brasilianischen Portinhol, also das brasilianische Portinhol ist aus dem Portugiesischen entwickelt sozusagen. Ja. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Brasilianer für langfristig betrachtet talentiert genug erachte, in der Bundesliga zu spielen, dann kann ich den, und das scheint bei Arthur Chavez der Fall zu sein, der kam jetzt nicht über Barra, der kam von einem anderen Verein aus Brasilien, aber dann kann ich den über Academico de Viseu erstmal so ein bisschen europäisieren, im Sinne von, ich gewöhne ihn an das veränderte Umfeld, ist ja auch, sind junge Spieler, fernab der Heimat, der Eltern, der Freunde, der Familie. So gibt es erstmal keine Sprachbarriere. Die Mentalität ist vielleicht auch der brasilianischen ähnlicher, als es jetzt die deutsche Mentalität ist. So, und dann kann ich den in Ruhe eingewöhnen und dann kann der sich in Portugal so ein bisschen beweisen und wenn er es gut macht, holt man ihn nach Hoffenheim. Also klassisches Multi-Club-Ownership, pyramidales Modell mit dem Spitzenclub Hoffenheim, dem man Talente zuführt. Das ist jetzt was, das kann man doof finden. Es gibt auch viele Leute, die sagen, das ist moderner Menschenhandel. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube, also man müsste schauen, was passiert mit den Kindern und mit den Jungs, die auf der Strecke bleiben. Was passiert langfristig mit denen? Aber ich glaube, die es schaffen, die werden schon, und selbst auch die es nur in die zweite Liga Portugals schaffen, die werden schon sehr, sehr ordentlich dafür bezahlt. Das muss man auch sagen. Also ich bin da wirklich weit entfernt von Schwarz-Weiß-Malerei. Ich möchte schon da auch immer die Grautöne unterstreichen. Fun Fact, kurz nachdem Dietmar Hopp Academico de Viseu übernommen hatte, sind erstaunlich viele Talente der Spielerberatungsagentur Rogon bei diesem portugiesischen Zweitligisten aufgeschlagen. So haben wir jetzt, glaube ich, die Brücke geschafft. die, glaube ich, anderswo sich schwer getan hätten, zu Spielpraxis auf diesem Niveau zu kommen. So, und dieser Arthur Chavez, von dem du gesprochen hast, der kam eben jetzt im Sommer über Academico de Viseu zur TSG Hoffenheim. Richtig ist, dass es erstaunlich viel Geld war, was die TSG für diesen Spieler ausgegeben hat. Ob der Marktwert jetzt, wie du sagtest, bei 1,2 Millionen liegt, ich tue mich immer schwer mit diesen Transfermarkt.de-Werten, weil wie zielgenau die wirklich sind, sei mal dahingestellt. Also auf jeden Fall hat die TSG deutlich, deutlich mehr, ein Vielfaches davon ausgegeben, das ist mal Fakt. Und was ich sehr, sehr spannend finde, ist, nach meinen Informationen sind 207.000 Euro geflossen als Berater-Honorar. Und das mag jetzt bei einem Transfer-Fee von 6 Millionen erstmal nach wenig klingen. Es ist aber dann interessant, wenn man sich vergegenwärtigt, dass normalerweise, ich weiß nicht, ob es in diesem Vertrag so ist, aber oder in diesem Fall so ist, dass normalerweise sich das Honorar ein Stück weit an dem orientiert, was der Spieler an Gehalt bekommt. 10% davon üblicherweise. Und dann wären 207.000 schon wieder relativ viel, wie ich finde, für einen Spieler, der zuvor in der zweiten portugiesischen Liga gespielt hat. Man muss aber auch ganz klar sagen, Chavez ist sehr, sehr schnell angekommen in Hoffenheim und ich finde, er macht es wirklich gut. Also dieser Spieler ist ein Talent, das war schon vorher klar, dass er sehr talentiert ist. Ich finde dafür, dass man, also so, man muss schon sagen, er ist einfach gut. Der hat sich jetzt sehr, sehr schnell eingefunden in diese Bundesliga, zum Beispiel deutlich schneller als Robin Hranac. Für den hat man noch mehr Geld ausgegeben, ein tschechischer Innenverteidiger. Da werden auch, also da geht es, glaube ich, eher Richtung 8 Millionen. Da werden auch noch ein paar Nebengeräusche fließen. Boni, die den dann sehr, sehr teuer machen, wie ich finde. Und der tut sich deutlich schwerer als Arthur Chavez. Und Chavez ist schon jetzt ein Faktor geworden, das muss man sagen. Mal schauen, wie nachhaltig das ist. Manchmal hat ja ein Spieler auch so ein Hoch und bricht dann wieder ein, fällt in ein Loch. Kann auch passieren, finde ich, bei einem jungen Spieler. Gerade bei der ersten größeren Auslaufstation wäre das nachvollziehbar. Aber man darf diesem Modell jetzt da auch kein Unrecht tun, finde ich. Inhaltlich überzeugt der Spieler. Ob man jetzt 6 Millionen für ihn ausgeben muss, sei mal dahingestellt.
Definitiv bin ich auch bei dir. Ich würde auch sagen, ich meine, ich weiß nicht, wie gut Transfermarkt da ist, in die portugiesische zweite Liga zu gucken. Er war ja 90 Minuten auf dem Platz. Der hat da solide gespielt und der hat ja auch trotzdem auch Leute verdrängt. Also es gibt ja auch das Talent von Hoffenheim, Tim Drexler. Dann würdest du echt eher den. Aber wenn halt ein Chavez, der ist halt sportlich, also das, wie du halt richtig gesagt hast, der hat eigentlich eine solide Leistung absolviert. Spieleröffnung oder so, das kommt dann auch noch. Da hast du eher den Stach oder halt dann Grilic, die Spieleröffnung bei der TSG machen. Aber zum Beispiel jetzt im Vergleich zum Akpoguma, da steht dir dem nichts nach eigentlich. Also er ist ein guter, solider Innenverteidiger und auch noch jung und viel Potenzial. Es wirkt halt auf den ersten Blick halt befremdlich. Plus, wenn man halt weiß auch, weil die TSG sich ja auch so schwer getan hat und was ja noch dazu kommt, das, was ich am Anfang angesprochen habe, diese zwei kompletten Flop-Transfers mit Nsoki, der ja auch diese Saison leider wieder negativ aufgefallen ist mit dieser Notbremse gegen Werder Bremen war es, die unnötig war bei einem Stand von 3-0 und Atala Scholloy, den man ja auch eigentlich jetzt weghaben wollte und man den gar nicht losbekommt. Also das sind immer so Probleme in der Transferpolitik. Das, was wir auch am Anfang gesagt haben, was du richtigerweise bei der Hertha gesagt hast, das ist halt dann das Problem, wenn zu viele andere Philosophien, also ich denke mal so jemand wie Alexander Rosen, der hatte schon eine bestimmte Philosophie. Also der wollte schon auch, ich meine, deswegen holt man ja auch bestimmte Trainer, das analysiert man ja auch alles. Jetzt ist der Kader auch nicht wirklich wahrscheinlich auf Pellegrino Matarazzo hingeschnitten worden. Ist nur eine Mutmaßung von mir. Da tut man sich dann auch nicht mehr so leicht, weil wenn der Unterstützer, Sportdirektor halt fehlt und du eigentlich mit Kramer nur einen Interimssportdirektor hast. Also das ist halt alles halt Faktoren, sage ich mal, die zumindest unglücklich sind und auch dafür sorgen, dass die Lage, also jetzt ist ja der Trainer entlassen worden, die Lage sich bei der TSG auch nicht
beruhigen wird, vor allem weil es ja noch andere Nebengeräusche gibt im Zusammenhang ja mit Hopp und Roger Wittmann und dieser, das hast du ja, da hast du ja auch einen Artikel dazu geschrieben, dieser komischen, oder einfach, ich sage wertneutral, dieser Scouting-App Kuyo. Also es sind ja nicht nur kleine Sachen, sondern es sind ja schon, also es wirkt ja auch schon so, dass dieser Machtkampf bei der TSG jetzt noch länger besteht. Die Frage ist natürlich, die sportliche Seite wird jetzt, glaube ich, erstmal beruhigt sein, weil man jetzt, man hat ja einen starken, also ich denke mal, dass ja das Schicker sich als Sportdirektor schon durchzusetzen weiß. Der holt jetzt dann seinen Trainer und der kriegt dann natürlich auch die Chance. Aber im Hintergrund ist es schon noch weiterhin kritisch, würde ich sagen.
Nee, glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, die Situation ist jetzt weitgehend befriedet, weil halt diese interne Opposition oder das, was man als interne Opposition zu haben glaubte, sozusagen draußen ist aus dem Club. Also jetzt wird da durchregiert. Die Frage ist dann eher, inwieweit können dann von außen noch bestimmte Personen, die natürlich eine gewisse Nähe zum Geldgeber, zu Dietmar Hopp haben, Einfluss nehmen. Die Frage ist halt, ob es diesem Verein langfristig wirtschaftlich und sportlich gut tut. Ich weiß es nicht, wie sich die Ultras positionieren werden, die in Hoffenheim jetzt traditionell eher keine so großen Einflussmöglichkeiten haben, weil sie schlicht und ergreifend eine eher überschaubare Gruppe darstellen. Aber sie haben ja dann im Sommer auch mal Stimmungsboykott gemacht. Das hat man schon gemerkt, muss man sagen. Ob von der Front noch was zu erwarten ist, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Da habe ich keinen Kontakt zu oder keinen Zugang zu. Weil du jetzt gerade nochmal gesagt hast, also du bist gerade nochmal auf Schalay und Soki. Mhm. Soki kann langfristig, glaube ich, schon ein ordentlicher Spieler sein, aber der hat halt, also man hat halt da auch super viel Geld ausgegeben. Dafür ist es bisher zu dünn. Schalay ist Wahnsinn, 12,3 Millionen bestätigt. Das ist unglaublich. Aber gut. Also was ich Alex Rosen vorwerfen lassen muss, ist, dass er halt immer mit diesem Phänomen der Rogon-Spieler und dieser ganzen Brasilien-Geschichten gelebt hat. Also mir hat mal jemand gesagt, der sehr tief drin war, auch in dieser Transfer-Rechte-Verwertungsgesellschaftsthematik, das ist sozusagen, da müssten wir jetzt noch weiter ausholen, ist die Vorgeschichte zur Hobra, wenn man so will, da lagen halt dann 10 Brasilianer auf dem Tisch und wir haben halt die besten 2 oder den besten genommen, damit Ruhe ist seitens des Gesellschafters. Es hat sich ja auch manchmal als gut erwiesen. Joel Linton, Roberto Firmino und so weiter und so fort. Es gibt ja genug Beispiele, wo Rogon-Spieler wirklich viel Geld gebracht haben, der TSG. Es gibt aber halt auch wahnsinnig viele Spieler, die irgendwie über diese Brasilien-Schiene und auch über andere Drähte dann natürlich nach Hoffenheim gekommen sind, die im Prinzip ständig verliehen wurden, ohne auch nur in die Nähe des Verdachts zu kommen, irgendwann mal am Bundesliga-Kader schnuppern zu dürfen. Und da würde mich einfach mal eine Netto-Rechnung interessieren. Was ist da an Gehältern, an Provisionen und Ablösen geflossen? Und gegengerechnet mit dem, was man dann eingenommen hat, schließlich für solche Spieler wie Firmino oder Rütter auch oder Joel Linton. Jetzt habe ich mich ein bisschen verquatscht, in welche Richtung. Konfliktpotenzial. So, ich glaube, jetzt kann man soweit durchregieren. Auch ohne 50+1 Sonderstatus. Jetzt ist das Gleichgewicht der Dinge sozusagen wiederhergestellt, wenn man so will. Und jetzt wird man sich daran messen lassen müssen, wie erfolgreich ist das Ganze sportlich und vor allem, wie erfolgreich ist das Ganze wirtschaftlich. Weil 60 Millionen im Sommer ausgegeben. Ich weiß nicht, was für Schicker, Peidoch und einen möglichen Trainer noch ausgegeben wird. Du hast vorhin gesagt, die finanzielle Lage in Hoffenheim ist nicht angespannt. Nee, das stimmt. Es gibt eine stille Einlage des Gesellschafters. Aber da war es eben auch so. Es gab mal eine Zeit, so die Zeit unter Nagelsmann und auch so die Jahre drauf. Vor der Pandemie hat die TSG eigentlich nachhaltig immer Gewinn erwirtschaftet. Das war noch unter den Geschäftsführern Briel, Görlich. Briel ist ja jetzt wieder da. Görlich steht übrigens auch noch auf der Payroll bis 2025, auch interessant. Die haben unfassbar viele Geschäftsführer auf der Gehaltsliste. Dann noch einen technischen Direktor, Basti Huber, der ja auch mit Rosen gehen musste. Also das ist auch spannend. So, und von dieser Maßgabe, die sich die damalige Vereinsführung oder Führung der Kapitalgesellschaft auferlegt hat, also wollen immer durch Verkäufe ein Transfer plus erwirtschaften, idealerweise so um die, also wir, die Idee war damals, jedes Jahr ein Transfer plus von 15 bis 20 Millionen, weil damit erreicht man die schwarze Null. Wenn es drüber geht, umso besser, um sich eben langfristig unabhängiger zu machen von Dietmar Hopp, was ein nachvollziehbarer Schluss ist, weil auch ein Dietmar Hopp ist endlich. Also der ist jetzt 85 Jahre alt. Irgendwann wird er, wie wir alle, versterben. Und dann ist auch immer die Frage, was kommt nach? Man hört immer nur, dass sein Sohn Daniel Hopp eher weniger fußballaffin sein soll. Ich kann gar nicht sagen, ob das stimmt. So. Und dann muss man sich ein Stück weit unabhängig machen, weil auch die stille Einlage wird irgendwann abgeschmolzen sein, weil in den letzten Jahren hat man dann eher Verluste geschrieben. Irgendwann mal gab es noch eine schwarze Null von Frank Priel zu vermelden, aber in der Pandemie hat man ordentlich Verlust geschrieben und ich kenne jetzt die aktuellen Zahlen nicht für die letzte Saison, die ja dann eigentlich auch schon bei der DFL liegen müssten. Weiß nicht, ob man da Plus gemacht hat. Man hat im Sommer auch ordentlich eingekauft. Man hat Stach geholt. Man hat Schalai geholt. Man hat Merge Berisha geholt. Auch ein Rogon-Spieler übrigens. Wo keiner so recht verstanden hat, warum. Weil es gab ja Wout Weghorst. Es gab Ilas Bebubu. Es gab André Kramaric. Es gab das Talent Maxi Bayer, das dann durch die Decke gegangen ist. So. War jetzt auch nicht zwingend notwendig. Aber gut, billig war der nicht. Ja, aber um jetzt nochmal so den Bogen zu spannen oder zu schließen, es ging natürlich schon um Macht bei Dietmar Hopp, schon immer um Macht und Einfluss.
Die TSG muss sich da auch wenn es jetzt einigermaßen finanziell noch gut aussieht, da schon bereit machen. Vor allem, weil du halt auch im Vergleich zu anderen Vereinen, du hast halt nicht die Zuschauerbasis, wo du jetzt sagst, ich kann neben den TV-Geldern über die Zuschauer viel Geld finden, verdienen einfach, wie es andere Traditionsclubs ja machen können, wie jetzt Schalke, wo relativ die Zuschauer sind treu und sind da kommen halt auch in der zweiten Liga 50.000 rein. Hertha, auch wenn es denen finanziell dreckig geht durch diese ganzen Folgen, da kommen auch in der zweiten Liga jetzt brutal viele Zuschauer rein, HSV das Gleiche. Also die TSG darf halt nicht den Fehler machen, dass sie halt, die machen ja für mich jetzt so ein bisschen die oder ähnliche Fehler wie die Traditionsvereine, wie eben Schalke, HSV, Hertha, weil Verkaufspolitik schwierig zumindest zu hinterfragen, plus interne Streitereien und dann hast du keine Philosophie mehr unter den Trainern, weil zum Beispiel die Jugendarbeit bei Hoffenheim ist ja brillant eigentlich, wir haben über Bayer gesprochen, wir haben über Tomucho gesprochen, wir haben auch über jetzt vorhin Tim Drex, also die Jugendarbeit von der TSG ist ja überragend eigentlich und trotzdem schaffst du es halt nicht.
Tom Bischof und
ja,
also eben noch halt all diese Jungs hat Matarazzo, da war Matarazzo jetzt der Trainer, der sie reingeworfen hat und der sie hat spielen lassen. Ich erinnere mich an ein Spiel von Tom Bischof vor kurzem in Herning beim FC Midtjylland. Da hat der Tom Bischof dieses Spiel geprägt, im Positiven wie im Negativen. Der hat das Spiel an sich gerissen auf der 6 und war da die dominante Figur bei der TSG Hoffenheim. Er hat aber wahnsinnig viel oder wahnsinnig oft auch den Ball verloren. Da hätte jetzt auch Matarazzo sagen können, oh, den Jungen lasse ich jetzt mal lieber raus, weil der hat so oft den Ball verloren, der hat so viele Fehler gemacht, ja. Dann hat er ihn nach dem Spiel explizit gelobt, hat ihn für seine Präsenz gelobt und dafür, dass er eben das Spiel an sich gerissen hat. Und jetzt sieht man, Matarazzo hat völlig richtig gehandelt, er hat dem das Vertrauen weiterhin geschenkt und der Bischof hat in relativ kurzer Zeit diese kleinen Fehler, und die sind, glaube ich, der Tatsache einfach geschuldet, dass er noch nicht nachhaltig und länger auf Bundesliga-Niveau gespielt hat, so ein bisschen Gegnerbeobachtung im Rücken, erster Kontakt, wie drehe ich mich so auf, dass ich einen Körper auch reinbekomme. Er ist ja jetzt nun kein, also das ist kein Leon Goretzka, der ist keine 1,90 groß und hat so ein Kreuz, sondern das ist ein kleiner, schmächtiger Kerl, der aber technisch unfassbar gut ist, ein gutes Auge hat, auch eine gewisse Dynamik hat. So, und der Bischof, der wird mittelfristig deutscher A-Nationalspieler. Davon bin ich überzeugt. Und genau wie Tohumcu, der schon letzte Saison zentrale Rolle gespielt hat, übrigens auch Erdogan-Spieler, muss man der Fairness halber sagen. Ja. Also auch diese Agentur hat gute Talente. Ja, brauchen wir nicht drüber diskutieren. So, und wie Bayer und eben wie Tim Drexler, all das sind Spieler, denen hat Matarazzo das Vertrauen geschenkt, der Vereinsphilosophie entsprechend. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob diese Talente, die jetzt dann kommen, auch so nachhaltig eingebaut werden. Oder ob man dann so ein bisschen, so ein Stück weit zu einem Durchlauferhitzer für Transfers mutiert, wie es eben die TSG Hoffenheim ja mal war vor 10 Jahren, ja, als man ja permanent gegen den Abstieg gekämpft hat. Als da ständig, also es mutet einem so an, dass da wenig Nachhaltigkeit damals eine Rolle spielte. Und da bin ich mal gespannt, das ist ja das große Thema des Podcasts, Nachhaltigkeit, ob das jetzt wieder so wird oder ob man eben sagt, weil nochmal, man darf auch nicht vergessen, bei aller Kritik, Andreas Schicker hat in Graz gemeinsam mit Peidorf einen tollen Job gemacht. Also den Finanzvorteil, den ist das bei Salzburg, ist es nicht Rasenballsport. Ne? Da ist es wirklich Red Bull oder RB oder erster SC Salzburg wie im internationalen Wettbewerb dann. Also den der Getränkekonzern, der von einem Getränkekonzern gesponserte Club aus Salzburg, da hat diesen Finanzvorteil, den musst du als anderer Club erstmal ausgleichen. Und das haben sie geschafft. Und es wirkt so, als sei es keine Eintagsfliege. Und das ist auch aller Ehren wert.
Da bin ich auch gespannt, ob der aktuelle Sportdirektor, der Schicker, jetzt auch seinen quasi Pendant, den Ilzer, auch holt von Sturm Graz. Wäre für mich ist dann natürlich eine naheliegende Lösung, dass du den Trainer holst, mit dem du schon Erfolg hattest. Aber ich bin mal gespannt, ob es da vielleicht noch tiefer in die Analyse geht, dass sie dann auch vielleicht sagen, wir holen vielleicht doch einen anderen Trainer, ich habe noch jemand anderen auf dem Schirm. Aber du hast mir schon mal den guten Übergang gespannt, weil dann gehen wir auch kurz, weil wir haben es auch schon angesprochen, in die Diskussion, was die Multi-Club-Ownership angeht. Du hast es ja bei Hoffenheim schon angesprochen. Das ist ja auch, es ist einerseits eine kluge Maßnahme und die jetzt auch gerade einfach weltweit, es ist weltweit ein Phänomen. Und dein Kollege von der Sportschau, Charlotte Naha, auch renommierter Journalist, den ich auch sehr gern folge, hat da geschrieben für die Sportschau unter dem Titel, dass die Multi-Club-Ownership die derzeit größte Bedrohung für den Fußball sei. Wie schaust du denn auf diese Problematik? Ich meine, du hast es schon ein bisschen angesprochen, dass es halt zweischneidig ist. Also es ist ja einerseits klug, aber andererseits bedroht es nicht auch den Wettbewerb im Ganzen?
Ja und nein. Also es erschwert für bestimmte Clubs, gerade auch aus der Bundesliga, das Geschäftsmodell. Also wenn ich jetzt nach Mainz schaue oder nach Freiburg, deren Geschäftsmodell ist es ja, ordentlich bis gut ausgebildete Talente weiterzuentwickeln und zu veredeln und dann teuer zu verkaufen. Entweder zu Topclubs in der Bundesliga oder nach England. Ist schon häufiger passiert. So refinanzieren die ihr eigentlich strukturelles Defizit, das die haben. Ja? Durch das Erwirtschaften eines Transferplus. So wie es ja auch beispielsweise Hoffenheim eine ganze Zeit lang gemacht hat. Ja, also sagen wir mal von 2014, 15 bis 2020, 21, würde ich jetzt mal sagen. Ja, so. Weil es erschwert das aus folgendem Grund, weil dadurch, dass du in einem pyramidal aufgebauten Multi-Club-Ownership mit externen Geldgebern, also wo Geld eigentlich keine Rolle spielt, also Stichwort Saudi-Arabien, Stichwort Katar, Stichwort, was haben wir noch, Abu Dhabi, die Abu Dhabi Football Group oder die Abu Dhabi United Group, nicht Football Group, die bei in die City Football Group wiederum investiert. Die können natürlich deutlich mehr für Talente ausgeben, weil es ihnen nicht wehtut, wenn dieses Talent dann doch irgendwo in Val landet und nicht beim FC Bayern am Ende. Ja, das heißt, die kleinen, mittleren Bundesligisten, deren Geschäftsmodell diese Veredelung ist, die müssen noch früher dran sein. Noch früher dran sein heißt, in ein höheres Risiko gehen. Weil Talentprognose ist schwierig. Dir kann ein 15-Jähriger heute die Sterne vom Himmel spielen. Wenn dem mit 16 von seinem Mädel das Herz gebrochen wird und der ist ein halbes Jahr wie paralysiert deswegen, das kann passieren in der Pubertät, finde ich, dann verliert er ein halbes Jahr und das wirft den gigantisch weit zurück in diesem unglaublichen Talenterennen. Ja. Oder wenn der irgendwie mit 15 oder mit 16 einen Wachstumsschub bekommt und plötzlich von 1,60 in 1,90 schießt innerhalb von ein paar Monaten und dann gar nicht mehr weiß, wohin mit den langen Beinen, obwohl er vorher ein begnadeter Dribbler war, auch das kann passieren. Ja, also es sind jetzt ein bisschen absurde Beispiele, aber ich glaube, sie sind jetzt der Lebensrealität nicht so fremd. Gut, dass jetzt jemand in einem Jahr von 30 Zentimeter wächst, ist sehr unwahrscheinlich, glaube ich. Bin aber kein Wissenschaftler oder kein Mediziner, um das beurteilen zu können. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, so. Also das heißt, es wird natürlich auch ein Stück weit dazu führen, dass das Rennen auf die ganz jungen Spieler nochmal vielleicht mit mehr Ellbogen und dann zu Ende gedacht auch mit mehr Geld betrieben wird. Und das ist jetzt dann was, was ich nicht so gut finde, was nicht so schön ist, was auch nachweislich Probleme bereiten kann, nämlich dann, wenn Talente mit 17 irgendwie schon mit einem großen Vertrag, mit dem Profivertrag, an den Bundesligisten gebunden werden und irgendwie, keine Ahnung, 40.000 Euro im Monat haben, das gibt's, aber eben nicht zum und dann steht vielleicht die Frage oder die Idee an, ja, da kommt ein Zweitligist, der vielleicht nur, ja, keine Ahnung, 16.000 im Monat bietet, oder ein Drittligist, der vielleicht nur 8.000 bis 10.000 im Monat bietet, wo man aber wüsste, man bekäme Spielpraxis und wo man dann, und dann kommt auf die Berater an, wenn man einen klaren Berater hat, der wirklich das Wohl des Spielers im Sinne hat, der sagt einem dann, Junge, mach diesen Wechsel, du gehst jetzt ins schöne Elversberg, weil da wirst du spielen, auch wenn du weniger verdienen wirst. Und das wird dich langfristig dahin bringen, dass du nicht mehr 40.000 bei einem Bundesligisten verdienst, sondern vielleicht 60, 70, 80, 90.000, 100.000, keine Ahnung was, die Grenzen nach oben sind ja bekanntlich offen. Oder ob eben der Berater nur auf das Hier und Jetzt schaut und sagt, und der Spieler sagt, ja, wäre es ja schön blöd, wenn du das machen würdest, weil hier verdienst du ja auch auf der Bank das 3-4-fache, bleib doch da, geh doch nicht nach, keine Ahnung, Elversberg oder, also ich möchte jetzt wirklich der SV Elversberg nicht zu nahe treten, weil die hat nämlich den Ruf. So sehen wir an Nick Woldemade, sehen wir jetzt auch an Füsnik Aslani oder so. Da werden diese Jungs gefördert und die dürfen spielen. Und das ist auch gut so, ne? Woldemade spielt jetzt bei einem Champions League Club und er macht's gar nicht schlecht, finde ich. So, ne? Paul Wanner ist, glaube ich, auch so ein Beispiel, der sich da entwickeln durfte. Das ist gut. So, aber wenn die Spieler mit 17 Jahren schon 40.000 im Monat verdienen, dann hilft das nicht unbedingt oder trägt das nicht unbedingt dazu bei, dass sie den Ehrgeiz haben oder den Ehrgeiz entwickeln, ich will mich jetzt langfristig hier durchsetzen. Ich habe doch sowieso schon genug Geld. Und dann merken sie aber mit Anfang 20 vielleicht, dann läuft der Vertrag aus und dann sagt natürlich ein FC Bayern oder Borussia Dortmund oder ein, ne, also es soll jetzt bitte nicht zulasten dieser Clubs gehen. Ne? Ich nenne die jetzt wirklich exemplarisch, bitte nicht falsch verstehen. Ja, nee, also für dich haben wir keinen Anschlussvertrag mehr. Du hast in den letzten 4 Jahren hier 3 Spiele gemacht und hast ja auch zweimal, haben wir einen guten Leihpartner für dich gehabt und du wolltest aber nicht gehen. Entschuldigung, wir sehen hier keine Perspektive für dich. Völlig zu Recht übrigens. Ja, also die haben ja das Geld, die kriegen das Geld ja auch nicht geschenkt. Ja, und dann steht er aber mit 21 da, hat 0 Spielpraxis und würde halt gern vielleicht bei den Zweitligisten unterkommen und so, aber ohne Praxis, kein Rhythmus und so, tut sich vielleicht auch schwer. Ja. Also das sind viele Karrieren und ich glaube, das wird halt langfristig, kann das durchaus zunehmen, wenn diese Entwicklung so weitergeht, dass viele Karrieren genau auf diesem Wege scheitern. Ist übrigens auch eine Erkenntnis, die bei vielen Sportdirektoren angekommen ist, gerade in der zweiten Liga, weil die zweite Liga eigentlich aktuell eher davon profitiert, dass noch der ein oder andere so diese Ausleihen sucht. Ne? Wir haben gerade die Beispiele genannt, Wanner, Woldemade und so. So. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das ist, was Charlotte, den ich auch sehr kenne, sehr schätze und auch kenne, was Charlotte damit meint. oder dass es das ist, was Charlie damit meint, die Bedrohung für den Fußball, oder ob es halt dann eher auf der ideologischen Seite ist. Also dieses Thema so, ich habe keine Ahnung, die City Football Group hat in Europa jetzt zwei Mannschaften im internationalen Wettbewerb mit Manchester City und mit dem FC Girona, und formal ist man natürlich bei Girona nur Minderheitseigner, und das ist dann alles, die Entscheider sind entflochten, die Entscheidungswege sind entflochten und so. Wie entflochten das dann wirklich ist, neben dem Papier, sei jetzt mal dahingestellt. Da gibt es sicherlich noch, gibt ja auch den kurzen Dienstweg manchmal vielleicht. Und das kann natürlich für den Wettbewerb eine Bedrohung sein, wenn die UEFA die Regulatorik nicht vernünftig aufrechterhält. Und für die UEFA, das haben ja die letzten Urteile des EuGH auch gezeigt, oder für die Verbände im Allgemeinen, wird es ja auch nicht einfacher. Ja. Ganz im Gegenteil.
Genau, um das einzuräumen, also Charlotte hat das auch eher so nochmal geschrieben, dass viele Kritiker halt die Integrität des Spiels da gefährdet sehen durch eben diese mehrheitlich selben Eigentümer. Es gibt ja mittlerweile einige Clubs, die am gleichen Wettbewerb teilnehmen oder zumindest im UEFA-Bereich sind. Wir haben klar das Beispiel RB ist ja natürlich das klassische Beispiel, wo aber auch eben Manchester City und Girona, wie du gesagt, City Group ja auch. Aber das sind ja nicht die einzigen, also es sind ja mittlerweile, ich denke da jetzt auch an Olympique Lyon beispielsweise, die auch inzwischen auch einige, also wo auch einige andere Clubs daran angedockt sind, aus Belgien, auch aus Brasilien.
Du sprichst von Eagle. Bei Eagle sehe ich jetzt die Gefahr, ehrlich gesagt, gerade nicht, zumindest nicht in der Konstellation, die es gibt, weil wir haben Botafogo, so, die spielen in Brasilien, die spielen dann die Copa am Ende, so, Olympique spielt Europa League in Frankreich, Molenbeek in Belgien, ob die jetzt irgendwann in die Verlegenheit kommen, wirklich Europa League oder Champions League zu spielen, sei mal dahingestellt, aber wer weiß, Eagle kauft vielleicht auch bald was dazu, dann hat man wieder die Thematik. Ja, da hast du natürlich recht. Spannend ist da vielleicht einen kleinen Schwenk zum deutschen Branchenprimus zu machen, zum FC Bayern. Die haben ja auch ein Multi-Club-Ownership sozusagen schon gebaut, ohne dass es jetzt großartig in der Öffentlichkeit, also wir haben es ein, zweimal thematisiert, aber ohne dass es so wirklich die Öffentlichkeit wirklich auf dem Schirm hat, habe ich so den Eindruck. Also die sind zusammen, also es gibt, man muss so anfangen. Es gibt ein Joint Venture mit Los Angeles FC. Das ist die sogenannte Red and Gold Group, also Rot und Gold Gruppe. Die wiederum jetzt vor, ich meine, einem Jahr sich eingekauft hat bei einem Verein in Uruguay, bei Racing de Montevideo. Hintergrund ist der, dass Uruguay eigentlich nach Brasilien so ebenfalls als sehr großer südamerikanischer Talentepool gilt und gerade auch die Mentalität in Uruguay schon eher der europäischen Mentalität eher entspricht als vielleicht in Brasilien. Also dass man da, glaube ich, den Übergang nach Europa als leichter erachtet. So. Und jetzt hat man aber den Partner Los Angeles FC in diesem Joint Venture. Und der Partner Los Angeles FC wiederum hat unabhängig, also zumindest auf dem Papier unabhängig von diesem Joint Venture, ist er drin bei GC Zürich und bei Wacker Innsbruck. Gut, jetzt muss man sagen, bei Wacker Innsbruck gab es eine Insolvenz, übrigens auch deutsche Investoren nicht ganz unbeteiligt. Wir erinnern uns an einen gewissen Mikhail Ponomarev, aber auch an den Herrn Siems und auch an einen gewissen Thomas Kienle, der keinem was sagen wird, der auch mir bis dahin nichts gesagt hat, aber da gab es auch interessante Rollen von Deutschen. So, jetzt wird Wacker Innsbruck als, ich glaube, aktuell Viertligist mittelfristig, also die sind erstmal nicht in Europa, aber GC Zürich könnte natürlich theoretisch schon den Einzug in, gut, Champions League ist, glaube ich, auch jetzt nicht das Thema, was die umtreibt in Zürich, aber in 2-3 Jahren, wer weiß. So, und dann starten der FC Bayern, der ein Joint Venture mit Los Angeles FC hat, und der FC Zürich, der Investorengruppe hinter LAFC gehört, gemeinsam in einem Wettbewerb. Das ist statutenkonform völlig in Ordnung. So. Ist erstmal so. Die haben es, da muss man sagen, die Bayern haben das clever gemacht. Also die werden nicht die Probleme bekommen, die beispielsweise, die es gab mit Leipzig und Salzburg. Die werden auch nicht die Probleme bekommen, die jetzt Girona und Manchester City hatten. Da musst du da musst du jetzt gar nicht groß prüfen, weil sie es natürlich ein Stück weit umdribbelt haben, die Statuten.
Ja.
Sieht natürlich auch, wie leicht die Statuten zu umdribbeln sind. Ne? Also, und irgendwann blickt man vor lauter Partnerschaften, Joint Ventures, gar nicht mehr durch. Früher war es noch schön einfach, da hatte der viel zitierte Rainer Kallmund bei Bayer Leverkusen sein Kallis Schattenelf, hieß die, glaube ich. Der hatte immer ganz viele Leihspieler, die dann bei anderen Vereinen, also auch schlaues Konzept, muss man sagen, die dann bei anderen Vereinen zur Spielpraxis gekommen sind, weil sie in Leverkusen wenig Chancen auf Spielpraxis hatten, sich so entwickeln konnten. Und wenn Leverkusen dann natürlich wieder ein großes Talent verkauft hatte, wie, keine Ahnung, Lucio, Seroberto, dann konnte der Kalli schnell jemand aus seiner Schattenelf sozusagen in die erste Elf beordern. Also war schlau gemacht. War im Prinzip die Vorreiterschaft zur MCO.
Ich wollte gerade sagen, es war die Vorreiterschaft zur Chelsea Loan Army, so ein bisschen.
Ja, aber Chelsea hat es ja dann auch wieder auf ein Niveau gebracht, wo man einfach sagt, das funktioniert finanziell nicht. Das funktioniert finanziell halt nur dann, wenn ich Roman Abramovic hinten dran habe und es eben dem Scheiß egal ist. Entschuldigung, die Begrifflichkeit, aber
ist so.
Wie viel Geld da verbrannt wird. Und am Ende muss man ja sagen, was er jetzt ja bei Chelsea reingeschossen hat und was er am Ende rausgekriegt hat, er hat ja trotzdem Plus gemacht. Also so absurd klingt. Also warum? Weil einfach immer mehr Geld in den Fußball fließt. Über Medienrechte, über eben Staatsfonds, die jetzt das Thema Fußball als Spielwiese, Stichwort Sportswashing, für sich erkannt haben und so weiter und so fort.
Aber ich bin echt gespannt, wie sich das da weiterentwickelt. Du hast jetzt auch schon, du hast es am Anfang ein bisschen gesagt, manche sprechen da auch von Menschenhandel. Da lass uns da noch zum Schluss auf zwei kurze Geschichten eingehen oder zwei Geschichten eingehen, die du für den Kicker recherchiert hast, wo man ja auch schon sagen kann, das sind zumindest grenzwertige Fälle. Einmal, was du recherchiert hast, ist der Fall Cardoso aus Portugal. Und es gab aber auch noch einen Fall in Deutschland, wo jetzt nicht so viel näher dazu bekannt ist, wo du mir gerne Einblicke geben kannst, wo es um einen Vertrag zwischen Berater und Eltern geht, was ja auch grenzwertig ist und wo es auch schon, es hat mal so an anderer Stelle bei anderen Vereinen auch mehr Probleme gab. Genau, einfach nur das als Einordnung. Zwei Fälle, also das hängt jetzt nicht zusammen, muss man auch sagen, aber es ist zumindest ein ähnliches Symptom und auch ein Symptom, das du ja gerade schon mit dieser Multi-Club-Ownership, also was die Folgen davon sind, ja auch ein bisschen beschrieben hast, weil die Berater natürlich dann auch, ja, auch die Moneten halt sehen.
Genau, also vielleicht um auf diese Vertragskonstellation einzugehen kurz, die weltweit führende oder größte Fußballberatungsagentur, weil sie die meisten Spieler vertritt, nach eigenen Angaben ist CAA Stella. Die haben einen deutschen Ableger in Hamburg. Und genau dieser deutsche Ableger hat den Eltern oder einem Elternteil eines Spielers dort einen Vertrag, der mir vorliegt, 250.000 Euro bezahlt oder sollte bezahlen, dafür, dass die Eltern den Spieler davon überzeugen, sich in Zukunft von dieser Agentur vertreten zu lassen bei Vertragsverhandlungen, was natürlich idealerweise dieser Agentur mehr Geld beschert als die 250.000 Euro. Der Spieler ist mir bekannt, also der Name des Spielers, ich möchte ihn aus Gründen des Quellenschutzes nicht preisgeben. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Sehr, sehr spannend und es könnte auch noch ein Thema womöglich sein für die deutschen Finanzbehörden ist, diese 250.000 Euro sollten nicht direkt von der Agentur bezahlt werden, sondern wiederum von einer Firma, die dem Geschäftsführer der Agentur gehört. Wo ich mir die Frage stelle, warum macht man das? Die Antwort findet sich womöglich in den Standardmusterverträgen zwischen Clubs und Beratern. Da muss nämlich gewährleistet sein, dass der Berater gegenzeichnet den Clubs. Hiermit versichere ich, also jetzt sinngemäß nicht zitiert, von meiner Beraterprovision nichts an den Spieler oder dessen Angehörige abzugeben. Das hat zu tun mit einem Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf aus dem Jahr 2015. Auf die Details einzugehen, glaube ich, wäre jetzt ein bisschen sehr detailliert. Aber das führt dazu, also der Passus ist in dieser Vertragsregelung zwischen Beratern und Vereinen aus folgendem Grund. Dadurch können Vereine das, was sie an Beraterprovision bezahlen, vorsteuerabzugsfähig machen. Was ja Sinn ergibt. Also, ne, so. Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, ob dieser Vertrag von CEA Stella oder in dem Fall war es die ICM Stella GmbH, ob dieser Vertrag jetzt dazu führt, dass diese Vorsteuerabzugsfähigkeit wackelt. So, die einen sagen ja, die anderen sagen nee. Ich bin gespannt, was passiert in den nächsten Monaten. Gucken wir mal. Genau, und die zweite Sache ist, und da ist natürlich auch noch der moralische Aspekt da, ne? Also sich jetzt Eltern von Fußballern irgendwie bezahlen dafür, boah, ja, schwierig. Man könnte ja auch von Kaufen sprechen, weiß es nicht. Der zweite Fall ist Cardoso Varela, ein damals 15-Jähriger, heute 16-Jähriger, der ist am 29.10. 16 geworden. Er hat bei der U17-EM auf Zypern für die portugiesische U17 als Jahrgangsjüngerer wirklich ein tolles Turnier gespielt, hat sich bei vielen europäischen Spitzenclubs auf den Zettel gespielt, stand damals beim FC Porto unter Vertrag, hat einen Fördervertrag und einen Vorvertrag, wobei einige Passagen aus diesem Fördervertrag darauf hindeuten, dass der womöglich nicht gültig ist, weil da einfach viel zu hohe Vertragsstrafen drin waren. Das würde man in Deutschland wohl eher als sittenwidrig bezeichnen. Also ist auch nicht so ganz sauber. Der Junge kommt eigentlich aus Angola. Deswegen hat er in Portugal einen gesetzlichen Vormund, den die Eltern eingesetzt haben, der aber gleichzeitig sein Spielerberater ist oder ein Spielerberater ist. Jetzt haben dieser Berater und ein weiterer Berater den Jungen im Sommer, nachdem Verhandlungen mit dem FC Porto gescheitert sind. Angeblich wollten die 3 Millionen vom FC Porto. Jetzt haben die den nach Kroatien gebracht, weil angeblich da der Vater eine neue Arbeit gefunden hätte, dort leben würde. Die Mutter lebt nach wie vor in Portugal, in Luanda. Und jetzt wollen die den bei den Viertligisten in Portugal registrieren, in Kroatien registrieren, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht für die Talententwicklung des Jungen. Also der braucht Training auf höchstem Niveau. Man hat das dann so verargumentiert, er sei beim FC Porto unter psychischem Stress gewesen und man hätte versucht, ihn zu erpressen und den Vater zu erpressen und so. André Villas-Boas, der ein oder andere wird ihn noch kennen als ehemaligen Spitzentrainer, der ist jetzt Präsident des FC Porto, hat mir versichert, das ist nicht der Fall. Die wollen halt einfach diesen Jungen über diesen kroatischen Viertligisten, um irgendwie Geld zu sparen, zu einem großen Club bringen. Jetzt muss man bei Varela noch einen Fakt kennen, und zwar die Geschichte des Spielers Michael Fayet. Das ist ein senegalesischer Innenverteidiger, der bei einer Akademie namens Jambas FC gespielt hat im Senegal und dann plötzlich verschwunden war. Der kam einfach aus der Sommerpause nicht mehr zurück. Und dann haben die bei Jambas irgendwann mal spitz gekriegt, beziehungsweise die wurden informiert, der ist irgendwie in Kroatien, der soll sich bei Dinamo Zagreb fit halten. Und dann haben die bei Dinamo Zagreb angefragt und haben aber nie, ob das stimmt, und haben darauf hingewiesen, also Freunde, der hat hier noch Vertrag, haben dann aber nie zumindest nach meiner Kenntnis, nie ein Feedback bekommen. Aber in Zagreb war man wohl ein bisschen aufgeschreckt und der Junge spielte dann plötzlich bei einem Club, bei einem damals Zweitligist, Kustosija Zagreb, stieg dann wenige Monate später ab, der Club. Wo man sich fragt, also wenn das so ein Top-Talent ist, warum gehst du dann zu einem auf dem absteigenden Ast sich befindlichen Zweitligisten? Die Antwort liegt in der Struktur hinter dem Zweitligisten. Da gibt es einen Vizepräsidenten und der Vizepräsident wiederum hat eine Firma in Bosnien gemeinsam mit einem Spielerberater, nämlich Andy Barra. Dessen Agentur wiederum hat dann den Transfer des jungen Spielers, des Michael Fayet, in die zweite Mannschaft des FC Barcelona etwas später mit betreut, wo sich Fayet gut gemacht hat. Der hat dann ein Jahr lang da sehr gut gespielt, stand dann eigentlich auch kurz vor der Berufung in die war erste Mannschaft durch den damaligen Trainer Hansi Flick, also der auch jetzt ja noch Trainer ist, ist in Deutschland kein Unbekannter, macht es ja sehr, sehr gut. So ist aber jetzt dann für etwa 10 Millionen Euro zu Stade Rennes gewechselt nach Frankreich. So, und Profiteur dieser ganzen Wechselkette war natürlich der FC Barcelona. Natürlich die Berateragentur, natürlich auch NK Custodia. Aber Jambas, meines Wissens, dann wohl eher nicht. Und man hat da einfach diesen Trick angewandt, das Ganze über den Brückentransfer zu machen, sodass der Verein, der ihn ausgebildet hat, letztlich am Ende ein Stück weit leer ausgeht. Und wenn man jetzt noch weiß, dass dieser Berater Barra mit jemandem verbandelt ist geschäftlich, der dann auch noch hinter diesem Club Custodia Zagreb mitsteht, dann kann man leicht bestimmte Schlüsse ziehen, die ich jetzt auf der Tonspur so nicht ziehen kann, weil aus bestimmten Gründen, aber es ist halt auch, es ist eine interessante Konstellation. So, und jetzt darf man gespannt sein, und da wieder der Bogen zu Varela, gleiches Land, Kroatien, kleiner Club, großes Talent. Ich bin sehr gespannt, wo Cardoso Varela am Ende aufschlagen wird. Und der Club, der ihn dann nimmt, der wird sich Fragen gefallen lassen müssen. Und ich weiß nicht, ob das Varelas freier Wille ist, dass er den FC Porto verlässt. Wobei ich immer sagen muss, mit 15, 16 Jahren ist man natürlich auch noch sehr leicht beeinflussbar.
Definitiv. Also ich muss jetzt auch einfach nur an das Interview von früher in Krilic denken, und der ist ja jetzt doch schon ein bisschen älter, der jetzt auch in einem Interview mit Transfermarkt gesagt hat, dass man als Spieler, meine, die anderen sind jetzt noch jünger, aber dass er auch den jungen Spielern empfohlen hat, einfach bei den Verhandlungen dabei zu sein, was ja eh schon, also für einen älteren Spielern schon auch krass klingt. Aber man muss da echt wirklich auch aufpassen. Du hast es ja erwähnt. Ich habe ja dann auch noch ein paar andere Transfers angeschaut, die ja auch da auf jeden Fall, wo man Fragezeichen hintersetzen kann. Also zum Beispiel jetzt RB Leipzig hat ja mit den Klapier jemanden geholt, auch von dem gleichen Verein, von einem Viertligisten, wo der dann auch ja komisch, also so ein kroatisches Talent, der für 3 Millionen zu Leipzig transferiert wurde und dann aber auch im Jahr davor von Dinamo Zagreb eben zu diesem Viertligisten gewechselt ist. Das erinnert mich halt auch, und das wirst du ja genauso gut kennen wie ich, auch an diese ganzen Football-Leagues-Geschichten so ein bisschen auch, wobei man mit den Sachen natürlich auch vorsichtig sein muss. Aber ich denke da zurück auch an diese Satellitentransfers von Gacinovic über Zypern und auch Luka Jovic, der damals ja zu Benfica Lissabon gegangen ist, aber nicht von Roter Stern nach Lissabon direkt zu Benfica, sondern über Limassol, also ganz, das gibt es ja öfters schon. Und wenn man noch mal ganz weit zurückgeht, es gibt ja noch, da erinnerst du dich bestimmt auch noch, diesen komischen Club, der hieß wieder Formel-1-Fahrer Maldonado, das wäre auch mal ein Berater. Eben, da gab es ja auch einige, hier mit West Ham damals, war das nicht sogar noch mit Tevez noch? Also ganz lange her auf jeden Fall, über Uruguay diesen Weg. Mascherano. Also das ist klar, dass dieses Third-Party-Ownership, das wurde ja, ist ja eh immer noch offiziell verboten, aber man merkt halt schon, irgendwie finden sie halt immer noch Wege, ob das jetzt im Rahmen von Multi-Club-Ownership sind, dass die Berateragentur einfach auch da Einflüsse haben. Also es ist halt leider immer noch so, dass Berater da einen großen Einfluss haben, und ja, wie deine Fälle, die jetzt du ja geschildert hast, sowohl bei der einen Geschichte, die noch nicht so näher bekannt ist, aber die du da, wo du ja auch dranbleibst, plus der Geschichte mit Varela, wo du genauso dranbleibst, und da bin ich dir auch dankbar, dass du da als Investigativjournalist halt in dem Bereich arbeitest, wo man schon sagen muss, das ist halt dann echt wirklich grenzwertig einfach, wie der Fußball da agiert. Der Fußball hat immer schon auch an der Grenze gearbeitet, sage ich mal, auch bei Talenten, das kann man auch, da kann man vieles mehr hinterfragen, aber hier sind wirklich auch Grenzen überschritten, wo man sagen muss, sind dann auch die Verbände, in dem Fall die DFL oder auch die UEFA bei Varela, gefragt, da zu handeln und dagegen vorzugehen. Aber das haben wir nicht in der Hand. Wir oder du vor allem als Journalist bist der dahinter, dass es dann zumindest aufgedeckt wird, und dann können die Behörden immer noch agieren. Und ja, wie gesagt, es liegt nicht in unseren Händen. Deswegen in diesem Sinne, Benni, noch ein paar abschließende Worte. Vielen Dank auf jeden Fall,
dass du mir so viel Auskunft gegeben hast zu deinen Eindrücken und zu deinen Recherchen. Das kommt auch alles in die Shownotes. Also für die HörerInnen, ihr bekommt es dann auch alles, die ganzen Artikel. Gibt's viele spannende Recherchen und wie gesagt, lese immer gerne von dir. Danke dir, Benni, soweit.
Das freut mich, hat großen Spaß gemacht und alles Gute und toller Podcast. Gefällt mir.
Vielen Dank. Danke dir, mach's gut.